Montagsgespräch. Jeder muss in seine Rolle reinschlüpfen und reinfinden und manche Leute haben auch mehrere Rollen. Wie ist es mit dem sozialen Rollenverhalten, wenn ein Regisseur und Intendant dann Geschäftsführer wird von einer wichtigen Einrichtung in Thüringen, der LKJ, der Landesvereinigung für kulturelle Jugendbildung? Und ob sich Peter Rhein schon in seine Rolle reingefunden hat, das werde ich ihn fragen. Ich freue mich, dass er jetzt im Montagsgespräch zu Gast ist. Schönen guten Tag, Herr Rhein.
Ja, einen schönen guten Morgen.
Sie sind ja haben ja eine gewisse Routine, in verschiedene Rollen zu schlüpfen, als Schauspieler, als Intendant, als Regisseur, und jetzt sind Sie Geschäftsführer der Landesvereinigung für kulturelle Jugendbildung. Wie fühlt sich diese Rolle an?
Ja, gut. Naja, also um mal auf Ihr Rollenbild zu antworten, es dauert ja immer eine Weile, nicht? Als Theatermensch sind wir ja gewohnt, Proben zu haben, und insofern erlauben Sie mich, ich bin seit Anfang Januar wieder zurück in Erfurt und ich glaube, wir sind immer noch in der Probephase sozusagen, indem wir einfach mal gucken, wie funktioniert eine LKJ Thüringen, das ist eine Landesvereinigung für kulturelle Jugendbildung, was bedeutet das überhaupt und was sind die Aufgaben und wo soll es in den nächsten Jahren hingehen?
Also die Öffentlichkeit gibt Ihnen 100 Tage, ich hoffe die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch, denn die haben ja immer Erwartungen an eine Führungspersönlichkeit, an eine Geschäftsführung. Das ist ja immer die große Frage. Das fällt ja zusammen mit einem Neustart auch einer neuen Landesregierung. Da ist ja sicher auch mal zu schauen, was machen die eigentlich für Kulturpolitik? Da gibt es ja viele Willensbekundungen. Was dann draus wird, werden wir uns unterhalten. Was hat Sie denn bewogen, in diesem Bereich zu gehen, Geschäftsführer zu werden? Ich meine, Sie können, also haben bisher ein schönes Leben gehabt als Regisseur, als freier Regisseur. Sie konnten Ihr Leben selbst bestimmen. Jetzt sind Sie sozusagen in den Fängen eines großen Vereins. Warum haben Sie das getan?
Also wie sich die Fänge des großen Vereins anfühlen, dabei bin ich immer noch dabei, das rauszubekommen. Das ist das eine. Aber ich glaube, dann ist es ein Verband, der in der Öffentlichkeit gar nicht so bekannt ist. Das heißt, ich will mal eingehen auf die vielen Fragen, die Sie gestellt haben, Herr Rose. Die erste sind die Erwartungshaltungen. Also das heißt, wir sind gerade mal dabei herauszubekommen, was sind die Erwartungshaltungen einerseits zum Beispiel der Verbandsmitglieder, die LKJ Thüringen ist ein Verband von 17 Verbandsmitgliedern, die wiederum allesamt Verbände sind. Also zum Beispiel die Jugendkunstschulen, der Verband der Deutschen Musikschulen, Landesverband Thüringen und der Tanzverband und dergleichen. Das heißt, wir stehen für eine Form von Engagement in der Jugendpolitik. Das ist unsere hauptsächliche Aufgabe. Das heißt auch Lobbyarbeit, Positionen zu bestimmen und dergleichen. Und es beantwortet zugleich auch den zweiten Teil Ihrer Frage, nämlich was bewegt einen? Ja, es ist wichtig, es ist gesellschaftlich wichtig, es ist enorm wichtig zu sagen, wir arbeiten an einer kulturellen Jugendbildung über einer schulischen Bildung hinaus sozusagen. Da arbeitet eine Gesellschaft an ihrer kulturellen Identität. Wer sind wir? Wo wollen wir hin? Und das fängt bei Bildung in allererster Linie an, nämlich auch bei der außerschulischen Bildung.
Kulturelle Jugendbildung, das muss man mal eingrenzen, das ist so ein komisches Konstrukt, das ist irgendwie Bildung, klingt wie Schule und Kultur ist irgendwie klar, bei Kultur stellt man sich irgendwie Theater, Musik vor, aber kulturelle Jugendbildung ist ein komisches Konstrukt, unter dem sich viele Menschen vielleicht gar nichts vorstellen können. Lassen Sie uns mal eingrenzen, was das eigentlich bedeutet. Also vertreten Sie zum Beispiel auch die Theaterleute, die freien Theatergruppen?
Nee, die freien Theatergruppen vertreten sich natürlich in erster Linie zunächst mal selbst. Es gibt also den Verband, den Theaterverband in Thüringen mit dem Vorsitzenden Bayer. Die sind sehr, sehr aktiv, bin ich auch froh drüber. Und die wiederum sind organisiert auch in der LKJ Thüringen. Das heißt, auch die LKJ vertritt auch die freien Theater, auch die Amateurtheater und natürlich auch die LAGs, die für die Theaterformen in den Schulen stehen. Eingrenzen, ja gut, lassen Sie uns darüber reden. Wie kann man das eingrenzen? Weil kulturelle Bildung ist zunächst mal vieles. Kulturelle Jugendbildung bedeutet zunächst eine Form von kultureller Bildung außerhalb der schulischen Bildung, die Sie in der Wissensvermittlung erfahren. Ja, ich finde etwas, was es zu meiner Zeit zum Beispiel, als ich noch Jugendlicher war, so in der Form nicht gab. Das musste man sich alles selbst erarbeiten. Heutzutage hat die Gesellschaft begriffen, dass man zum Beispiel auch berufsorientierende Maßnahmen ergreifen kann, die außerschulisch sind. Alles, was freiwillig passiert, mache ich viel lieber und merke mich mir besser. Es geht vor allem, das ist die nächste Etappe, auch um den Erwerb von gewissen Kompetenzen, so nennt man das ja, Schlüsselkompetenzen, die neben dem Wissenserwerb stehen, also sozialen Kompetenzen, kulturellen Kompetenzen. Ich glaube, da fehlt es unserer Gesellschaft generell noch ein weites Stück zu einer Form von Identität und Selbstbewusstsein.
Das nochmal runterzubrechen, dass ich mir das vorstellen kann. Wenn also ein 13-, 14-Jähriger in die Schotte geht, ins Kinder- und Jugendtheater Schotte, dann geht er ja nicht hin und sagt, ich mache Bildung. Die Eltern sagen nicht, ich schicke mal mein Kind dahin, damit sich das bildet. das Kind geht erstmal dahin, weil es Spaß hat, weil es Theater spielen will. Und nebenbei, ja, hintenrum, wird das Kind gebildet. Aber es kommt nicht, man kommt nicht mit dem großen Zeigefinger, mit dem Hammer daher. Das ist im Grunde kulturelle Jugendbildung, wenn ein junger Mensch Theater spielt, Musik macht, sich mit Kunst beschäftigt, Medien macht.
Also, wenn man es jetzt sozusagen nochmal den Fokus darauf lenkt, was bringt's? Was bringt das für Menschen an sich, nicht nur für den jungen Menschen natürlich, auf dem Wege des Erwachsenwerdens, des Erwerbs der Möglichkeit, Teilhabe an der Welt zu haben? Dann erwerbe ich mit kultureller Bildung, wenn Sie so wollen, Schlüsselkompetenzen, die mir die Welt eröffnen. Ja, das heißt also, Theaterspielen stärkt nicht nur meine Ausdrucksfähigkeit und die Möglichkeit, Gefühle auszudrücken, sondern ich erwerbe damit natürlich auch eine Form von Selbstsicherheit, vor anderen zu sprechen. Ja, es stärkt meinen Charakter, wenn Sie so wollen. Es stärkt meine Merkfähigkeit. Man hat festgestellt, Kinder, die ein Instrument erlernt haben, merken sich bestimmte Dinge anders. Das sind die klassischen Formeln, die werden Sie schon oft gehört haben, weshalb kulturelle Bildung wichtig ist. Also das macht man. Ich würde das Hintertürchen sogar weglassen. Eine Gesellschaft muss sich, das ist nicht das Hintertürchen, das ist eigentlich das Hauptziel, weil wir wollen doch nicht nur Wissen, ein Lexika-Wissen erwerben, also die Flaggenfarben der Nationen zu kennen und die Hauptstädte der Welt. Das ist für mich sozusagen nicht unbedingt lebenshilfreich, würde ich sagen. Es geht darum, ganz gezielt Kompetenzen zu erwerben, die mir das Leben erleichtern, wenn Sie so wollen. Mhm.
Ja? Das ist ja das neue Schlagwort, weg von der Wissensvermittlung oder weniger Wissensvermittlung, mehr Kompetenzvermittlung. Lassen Sie uns das mal konkret machen. Also Wissen kann man sich jetzt überall aneignen. Ist die Frage natürlich, wo die Quellen sind, wo es herkommt. Schule ist auch wichtig, aber diese Kompetenzvermittlung. Was meint das in Ihren Augen?
Oh Gott, das ist ein weites Feld, nicht? Ich weiß gar nicht, ob ich da in der Lage bin, das auf einen Satz zu begrenzen.
Und wir haben noch mehr Sätze.
Haben wir noch mehr Sätze? Na gut, wir versuchen es mal. Also ich würde Ihnen recht geben. Ich glaube, das ist der Weg dieser Gesellschaft, könnte der sein, weg von der Wissensgesellschaft, von der reinen Wissensvermittlung an Kinder und Jugendliche, hin zu einer, man nennt es lebenslanges Lernen, hin zu einer Bildungsgesellschaft. Das meint, als Mensch gebildet zu sein. Was ist ein gebildeter Mensch? Das heißt aber auch, dass ich akzeptiere, dass der künstlerische Ausdruck zum Beispiel zum Menschen dazugehört, schon seit Jahrtausenden, also nicht nur die Höhlenmalereien von Lascaux geben davon Ausdruck oder die erste Hirtenflöte von vor 30.000 Jahren, dass es eine Kompetenz ist, Kunst auszuüben, weil sie mich sozial fähiger macht, weil sie identitätsstiftend für eine Gesellschaft ist. Und ich glaube, gerade jetzt in der Zeit, in dem es zum Beispiel um den Wettstreit der Religionen geht, ja, oder schon immer ging, ist es ganz wichtig zu sagen, was sind meine Wurzeln, woher komme ich und mit welcher Charakterstärke, mit welchem Feingefühl kann ich die vertreten?
Das heißt, wenn jemand Musik macht, Theater spielt, fotografiert, sich
tanzt,
tanzt, darf man auch nicht vergessen, das bildet per se und macht am Ende auch noch Spaß. Tanzverbände vertreten Sie auch?
Richtig, genau. Der Tanzverband ist auch Mitglied in der LKJ Thüringen. Unter anderem, es macht Spaß, es eröffnet einem letztendlich aber auch wiederum das Feld, dass man dadurch andere Dinge leichter lernt. Ja, es eröffnet Welten, wenn Sie so wollen. Und ich glaube, deswegen ist es sehr wichtig, dass eine Gesellschaft sich darin engagiert. Also weil Sie mich fragen nach den Beweggründen. Ja, es hat im weitesten Sinne mit einer jugendpolitischen Arbeit zu tun, mit einer Basis einer demokratischen Gesellschaft. Und das ist dem Theater ja noch nicht ganz so fern.
Das große Theater wird gefördert finanziell, auch wenn es um das Kulturland Thüringen geht, dann wird die Hochkultur ganz hoch gehalten natürlich. Das sind auch Prestigeobjekte, Projekte, da kann man sich gut mit schmücken, auch gerade Politik. Die Breitenkultur, die kleinen Vereine, die auch im ländlichen Raum viel machen, habe ich manchmal das Gefühl, dass sie nicht ausreichend Lobby haben und auch nicht so wahrgenommen werden, weil mit so ein paar Kindern, die tanzen, kann man nicht so schön angeben. Ist es jetzt zu böse gesagt?
Ja, finde ich.
Ist zu böse.
Ja, das klingt so ein bisschen, als ob man die Hochkultur gegen die Breitenkultur ausspielen würde. Ne? Aber ich meine, Sie haben es ja auch scherzhaft gemeint. Ja, einerseits ist es so, natürlich wird Geld ausgegeben für die sogenannte Hochkultur und ich bin auch der Überzeugung, dass man um bestimmte Kunstwerke zu erstellen, zu reproduzieren, ein bestimmtes finanzielles Vermögen braucht sozusagen. Ja, und das finde auch das nach wie vor wichtig, damit man zeigen kann, was ist die Spitzenleistung einer Kunstform zum Beispiel. Ist für eine Gesellschaft ganz, ganz wichtig. Ja, die Verfeinerung sozusagen der Künste ist das eine. Das heißt aber, dass man das andere sozusagen nicht als Gegenteil betrachtet, sondern als Basis dessen, dass das überhaupt möglich ist. Weil was wäre eine Hochkultur ohne die Künstler, die aus der breiten Kultur hervorgegangen ist? Was wären wir ohne Malschulen zum Beispiel, für die wir auch stehen sozusagen? Also das heißt, das Fördern und das auch den Mut zu haben, dazu zu stehen, Kunst zu machen, sich künstlerisch auszudrücken. Ja, das wird ja bei uns in der Gesellschaft gerne mal so weggedrückt, so, ich würde mal sagen, auch lächerlich gemacht sozusagen. Und insofern würde ich die beiden Seiten nicht gegeneinander ausspielen. Ich glaube, die Breitenkultur ist wichtiger Boden für das, was später in Hochkultur überhaupt entstehen kann in einem Land und auch für das Verständnis.
Also Sie sind einverstanden damit, dass die Stadt 10 Millionen für ihr Theater ausgibt. Das ist in Ordnung so. Das Engagement in die Hochkultur, in die sogenannte Hochkultur ist richtig und gegeneinander ausspielen wäre falsch.
Naja, sagen wir so, also Sie haben es an einer Summe festgemacht. Lassen Sie uns nicht über Geld reden, nicht über einzelne Summen reden. Das klingt auch immer so neidisch. Im Verhältnis zu einem Kernkraftwerk, Kampfjet, zu was setzen wir es dann noch ins Verhältnis? Das ist das eine. Und insofern, ja, ist das Geld für die Oper sicherlich in Erfurt auch gut angelegt. Natürlich darf man auch über Inhalte diskutieren, auch in einer Oper, auch in einem Schauspiel und dergleichen. Oder in einem Museum, wie eine Ausstellung gestaltet wird. Das schließt es ja nicht aus, sondern wichtig ist nur, dass man akzeptiert, dass es sozusagen ein gesellschaftliches Muss ist. Ja? Darüber müssen wir uns verständigen.
Das ist Ihre Aufgabe, Lobby zu sein für die Breitenkultur, für die kleinen Vereine, die es gibt. Und da gibt es einiges in Thüringen, was das genau ist und was Sie wollen, das werden wir besprechen nach einer kurzen Musik von Natalie Press. Montagsgespräch. Peter Rhein, der neue Geschäftsführer der LKJ, der Landesvereinigung für kulturelle Jugendbildung. Wer ist dieser Peter Rhein eigentlich? Und da konnte man einen schönen Artikel in der Zeitung finden. Er ist wieder da. Er ist zurück in Erfurt. Was hat er eigentlich vorher gemacht? Er hat von 1996 bis 2001 als Oberspielleiter am Theater Erfurt gearbeitet und dort verantwortete er als Regisseur 15 Inszenierungen. Seinen Abschied gab er mit einem gefeierten Faust 1 im Kuppelzelt. Danach wurde er Intendant des Theater Ingolstadt, das er ein Jahrzehnt lang leitete. Dort war er Regisseur. Im Moment ist er in Berlin und wenn man so zurückguckt, es ist schon 14 oder fast 15 Jahre her, Herr Rhein, dass Sie in Erfurt waren. Fühlt sich nicht so lange an, oder?
Stimmt, ist schnell vergangen die Zeit, ja, das stimmt.
Ja.
Wenn ich so durch Erfurt gehe, mit staunenden Augen, finde ich, es ist noch hübscher geworden, als es vor 15 Jahren schon war.
Sagen Sie das jetzt kokett oder?
Kokett? Nein, ehrlich. Ja, es ist so. Also natürlich ist manches ein bisschen touristisch aufgepeppt, wenn ich das mal so sagen darf. Aber es ist wirklich erstaunlich. Es ist noch hübscher geworden, es ist vielfältiger geworden.
Huscheliger, kleiner, also das ist ja alles sehr überschaubar. Also man könnte sagen Provinz und Sie kommen aus der großen Stadt.
Wir kommen alle mehr oder weniger aus der Provinz, nicht? Also geboren bin ich auch in der Provinz.
Wo sind Sie geboren?
Auf dem Land, zwischen München und Augsburg sozusagen und also im bayerischen Schwaben und das ist auch ein sehr kulturfernes Gebiet, wenn Sie so wollen. Also naja, gut.
Und aber in Berlin kommt man ja aus dem Kiez auch nicht raus, weil man ja auch diese großen Entfernungen dann überwinden muss. Das heißt, also jedes Kiez ist ein kleines Erfurt.
Ja, Wahnsinn. Ja, eben. Also ich wohne am Prenzlauer Berg, wie Sie es gehört sozusagen. Und ich glaube, Pankow ist größer als ganz Erfurt natürlich. Ja, Das stimmt. Da kommt man auch nicht raus, wenn Sie so wollen. Aber schauen Sie, ich habe in München lange gelebt. Ich habe in Wien studiert. Ich habe eine gewisse Zeit lang in Paris gelebt. Und insofern, kennt man viele Orte auf der Welt. Und jeder hat so seine Eigenheit. Und Erfurt ist tatsächlich, um jetzt mal darauf zurückzukommen, ist hübsch geworden, ist schön geworden, ja. Also und zuerst mal unter dem oberflächlichen Blick des Touristen, der hier ankommt.
Der Weltenbürger kehrt zurück in die Provinz könnten Sie sich vorstellen, hier zu leben oder ist das Pendeln, sagen Sie, Berlin ist dann doch mein Zentrum noch?
Naja, ich habe ja schon weiß Gott wo gelebt, also insofern ja, ich habe ja schon mal 5 Jahre hier in Erfurt gelebt und gewohnt und nicht nur gearbeitet sozusagen und habe natürlich auch noch Bekannte und Freunde hier in Erfurt und insofern war die Rückkehr auch nicht ganz so schwierig.
Und schmerzhaft schon gar nicht. Also dann warten wir mal auf den Frühling, was diese Stadt so bringt. Ja. Sie schauen sich jetzt erstmal um. Sie kennen Erfurt, aber die Basisarbeit einer, wie Sie sagen, offenen, innovationsfreudigen, toleranten Gesellschaft, ne? Das, was ja kulturelle Jugendbildung bringen könnte, das müssen Sie sich erstmal anschauen, wie der Status quo ist, wie der Stand der Dinge ist. Ja, so gibt's ja, da gibt es ja einiges. Also das, was ich, kann man sagen, es gibt viele Vereine, viele kleine Träger, die oftmals im Schatten stehen und nicht so im Licht der Öffentlichkeit. Da ist viel Arbeit in Thüringen gemacht worden, könnte man das sagen?
Ja, finde ich auch. Also für jemand, der bisher sozusagen eher für große Institutionen gearbeitet hat. Und wenn man dann mal den genauer hinzoomt, dann stellt man fest, wie viel an kleiner Soziokultur und Kulturvereinen existieren, wie viel privates und ehrenamtliches Engagement vorhanden ist. So, die Frage ist nur, wie nimmt man das wahr? Also ein Spruch der ersten Tage hier ist immer, tue Gutes und rede darüber. Das heißt, wie stehen wir in einer Öffentlichkeit, wie stehen wir im Verhältnis zur regierenden Politik und dergleichen. Das sind wichtige Aufgaben, wichtige Fragen. Und Sie haben ja gerade angesprochen, Bestandsaufnahme heißt natürlich nicht nur, die LKJ betreibt Nahbeschau, wie funktioniert so ein Verband an sich, sondern wie funktionieren unsere Verbände außerhalb.
Die Verbände und unter den Verbänden wieder die kleinen Vereine, die nicht nur in den Ballungsräumen, auch im ländlichen Raum Arbeit
machen.
Wie
funktioniert die Malschule im Wartburgkreis zum Beispiel und so weiter? Ja, das heißt, ich bin in den ersten Monaten jetzt auch viel unterwegs und gucke mal, was man dann da so auf dem Lande macht in ganz Thüringen. Man sagt ja auch immer, man will letztendlich auch die Kultur im ländlichen Raum fördern, wobei natürlich, das ist jetzt ironisch gesagt, ganz Thüringen ländlicher Raum ist, wenn absolut, Sie so wollen. Also das heißt, besteht hauptsächlich aus ländlichem Raum und das wird eine der maßgeblichen Aufgaben sein, Kultur im ländlichen Raum und das Selbstverständnis zu stärken.
Wenn ich mich bei den Vereinen umschaue, mit den Aktiven rede, dann fehlt es nicht an Lust, dann fehlt es nicht an Engagement, es fehlt auch nicht an Ehrenamt, sondern es fehlt an der Kontinuität der finanziellen Förderung. Die müssen sich von Projekt zu Projekt hangeln. Mhm. Immer wieder mal da eine Förderung abfassen, mal gucken, wo es da ein Programm gibt und dann in Jahresscheiben denken. Das ist natürlich schwierig. Und ein Jahr geht schnell um, das wissen Sie selbst. Und wenn ich kontinuierliche Arbeit machen will, brauche ich eigentlich institutionelle Förderung. Also ich muss wissen, ich kann meinen Tanzverein, meinen Musikverein, meinen Theaterverein, meine Malschule kontinuierlich betreiben. Ich mache eine gute Arbeit. Aber mit den Finanzen, ist das ein Teil des Problems, diese kontinuierliche Förderung, diese Gewissheit, dass ich mein Geld bekomme?
Gut, wie viel Gewissheit, Sicherheit im Leben kann man überhaupt erwerben? Das ist die Gretchenfrage dabei. Ich stimme Ihnen voll von ganz zu. Ich glaube, das ist eines der Hauptthemen in der Diskussion über kulturelle Bildung. Wenn wir, wie eingangs besprochen, über nachdenken, dass wir es schaffen, einen Paradigmenwechsel zu vollziehen von der Wissens- in die Bildungsgesellschaft, also zum Erwerb von bestimmten Kompetenzen für alle Menschen, dann ist es wichtig, über eine Mehrjährigkeit von Förderungen nachzudenken. Nur dann schaffen sie Struktur. Also nehmen wir so etwas wie ein Blasmusikverband. Das klingt erstmal sehr traditionalistisch, aber da engagieren sich viele, viele junge Menschen in ganz Thüringen und eben auch Jugendbläser mit ganz tollen musikalischen Ansätzen und so weiter. Das ist nicht nur alles rückwärtsgewandt. Ja? Wie helfe ich denen? Nicht, indem ich nur ehrenamtliche Mitglieder beschäftige, die das in ihrer Freizeit machen, denn dann kommen die nie auf die Beine und sie bekommen keine Struktur hin, die letztendlich ja eine Gewissheit sichert. Manchmal ist ja auch ein Engagement von Jugendlichen damit verbunden, dass die Menschen da langjährig dabei bleiben. Ja, und das kann ich nicht abhängig machen ob jemand in seiner Freizeit mal mehr oder weniger Zeit hat und dergleichen. Und ich glaube aber, dass wir im Moment in Thüringen eine Chance haben, weil wir über viele Dinge neu nachdenken in der Politik und es viele, wie Sie eingangs sagten, viele Wünsche auch seitens der Politik gibt, sich stärker in diese Richtung zu engagieren. Jetzt müssen wir sie an ihren Taten messen.
Das werden wir machen. Übrigens auch am nächsten Dienstag wird es mal so eine erste Nagelprobe geben. Darüber werden wir auch nochmal sprechen. Ich hatte übrigens auch ein Schlüsselerlebnis, wenn man mal denkt, naja, Blasmusik, das ist irgendwie, da sind ältere Leute mit dicken Bäuchen und die spielen da irgendwie Tuba. Dann habe ich hier bei einem Seminar, war ein junger Typ, der war 16, hatte ein Rammstein-T-Shirt an und sagte, ich mache Gucke-Musik. Was ist denn Gucke-Musik? Muss ich erstmal mir erklären lassen, was Gucke-Musik ist. Also tatsächlich so Straßenzugmusik Marsch- und Blasmusik mit, Sie wissen natürlich, was das ist, ja. Also der ist in einem so einem traditionellen Musikorchester hat er gespielt, Schlagwerk und gleichzeitig hat er sozusagen auch Rammstein gehört. Das heißt, es ist kein Widerspruch, dass junge Leute bei so Traditionsvereinen mitmachen und tatsächlich da aus Spaß eben Gucke-Musik machen oder Blasmusik
zum
machen.
Zum Beispiel, ja. Das finde ich ein super Beispiel, weil weil es erzählt auch ganz viel davon, dass es eben nicht nur um Folklore, Tanz und Blasmusik geht, sozusagen in kultureller Jugendbildung, um alte Heimatverbände aufrechtzuerhalten, die übrigens ja auch nicht unwichtig sind, also sprich kulturelles Erbe zu erhalten und zu pflegen und Traditionen fortzuführen, ist ja nicht verkehrt, aber so wie Sie es ansprechen, das Alte schließt das Neue nicht aus und das, was Sie vorhin meinten, eben es ist ein freiwilliges Engagement auch von den Kindern und Jugendlichen, das heißt außerhalb der Schule, freiwillig, muss Spaß machen oder macht es eben, weil es Spaß macht und erwirbt dazu sozusagen etwas über das, was man in der Schule an Wissen vermittelt bekommt, noch hinaus.
Die neue Landesregierung, da gibt es Erwartungen, Sie haben das angesprochen, wenn Sie sich den Koalitionsvertrag durchlesen, steht ja auch ein bisschen was drin zu dem Thema. Ist das erstmal für Sie hoffnungsvoll? Sind Sie da erstmal, gehen Sie da mit einem positiven Vertrauensvorschuss rein oder sind Sie grundsätzlich skeptisch?
Gut, menschlich bin ich erstmal grundsätzlich skeptisch.
Auch nicht ungesund, ne?
Ach, naja, jetzt bin ich 50 plus und da hat man so seine Erfahrungen gemacht im Leben. Vor der Wahl, nach der Wahl. Aber, und man hat im Leben unterschiedliche Erfahrungen mit der politischen Kaste gemacht, aber die Äußerungen sind klar, eindeutig, finde ich, und sehr ausführlich, gerade was das Thema kulturelle Jugendbildung anbelangt. Und insofern habe ich bestimmte Erwartungen natürlich an die Politik der neuen Landesregierung und ich glaube, die darf man auch haben in diesem Punkt sozusagen, wie weit das strukturell in Kürze zu machen ist und finanziell zu unterfüttern ist, das wird ein langes Thema werden.
Ein langes Thema und eine Art Einstieg, den wird es jetzt am 17. Februar, das ist der kommende Dienstag, geben. Da wollen Sie ja mal den Regierenden, also die tatsächlich in den Ministerien zuständig sind, aber auch den Parteien, die ja alle in neuen Rollen drin sind, mal auf den Zahn fühlen. Wie sieht das eigentlich aus? Wohin geht die Reise für die kulturelle Jugendbildung in Thüringen? Welchen Stellenwert hat kulturelle Jugendbildung in Thüringen? Und das Ganze wird in einem Saloncharakter stattfinden und da wird es sicher auch Streit geben und Fragen. Kultur auf dem Schirm. Heißt dieser kulturelle Salon am 17. Februar 18.30 Uhr Maus-Dacher-Röden. Und da werden ja einige neue da sein. Freuen Sie sich schon auf Herrn Hoff zum Beispiel?
Ja, also ich habe Herrn Minister Hoff bis jetzt noch nicht kennenlernen dürfen. Es wird die erste Gelegenheit, aber auch Frau Glaubert, Frau Dr. Glaubert als Ministerin für Bildung, Jugend und Sport wird teilnehmen und die kulturpolitischen Sprecher der einzelnen Fraktionen, auch der CDU und Ex-Minister und Mitglied des Landtages Herr Matschi wird teilnehmen. Das heißt, es ist ein hochkarätig besetztes Podium.
Alle sind für Kultur zuständig und alle sind natürlich für die Kultur.
Sind für die Kultur.
Da ist ja die Konsensfalle groß. Ist natürlich alle dafür, sind alle für die kulturelle Jugendbildung. Aber es ist wichtig, dann mal denen auf den Zahn zu fühlen. Was heißt das ganz konkret?
Ja, wir werden Sie jetzt keinen Eid ablegen lassen in der Podiumsdiskussion. Es wird sicherlich, also einerseits verspreche ich mir davon eine sehr spannende, informative Veranstaltung. Ich kann jedem, der sich für Kultur, für kulturelle Bildung im weitesten Sinne interessiert, nur empfehlen, an dieser Podiumsdiskussion, denn es wird anschließend auch ein Gespräch mit den Zuschauern, Zuhörern geben, teilzunehmen. Das heißt, ich glaube, da erwarte ich mir einige Antworten auf sehr spannende Fragen, eben wohin geht die Reise, wie will man bestimmte Wahlversprechen, man denke nur an die Wahlprüfsteine, die versandt worden sind, wie will man die einhalten, schlagen wir tatsächlich einen neuen Weg ein, was diese Jugendförderung, was die Jugendpolitik anbelangt, wie viel tun wir dafür?
Und wir heißt Thema. Die neue Regierung, die die neue Dreierkonstellation, die ja in Verantwortung ist. Die SPD war es schon, für Grüne und Linke ist das neu. Mal sehen, wie die sich zusammenraufen.
Das ist das eine. Und ich sage natürlich auch bewusst wir, also wir nicht nur als Verband, für den ich jetzt spreche, für die Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung, sondern wir als Gesellschaft. Welchen Weg wollen wir da einschlagen? Und man kann nicht mehr sagen, ja, die da oben, wir da unten sollten etwas tun, sondern das ist schon ein gemeinsamer Weg. Also sprich, wie stark ist mein ehrenamtliches Engagement? Wie stark sind Verbände? Die Existenz eines Verbandes alleine macht die Arbeit noch nicht aus. Das heißt, wir müssen uns allesamt engagieren, wenn wir diese Gesellschaft im Punkto Jugendpolitik deutlich verändern wollen.
Das Ganze übrigens 18.30 Uhr am kommenden Dienstag, das ist der 17. Februar, im Haus Dacher-Röden, also ganz zentral am alten Angerbrunnen, das ist Haus Dacher-Röden und dann wird es um die Frage gehen, Kultur auf dem Schirm und die neue Landesregierung und auch die kulturpolitischen Sprecher der Parteien im Thüringer Landtag werden vertreten sein. Da kann man mitdiskutieren, streiten oder sich einfach das mal anhören. Ich freue mich sehr auf die Veranstaltung, denn da ist eben die Frage, wird es einen Paradigmenwechsel in der Gesellschaft geben? Was eigentlich dieser Paradigmenwechsel bedeutet, wir haben darüber gesprochen, von der Wissensgesellschaft hin zur Kompetenzgesellschaft oder von der Wissensvermittlung hin zur Kompetenzvermittlung, das ist ein hehres Ziel und eine große Aufgabe und darüber werden wir reden nach einer kurzen Musik.